Ja, ganz herzlichen Dank für die wunderbare Musikbegleitung. Und ich freue mich auch wieder, dass ich in eurer Mitte sein darf. Ja, heute Morgen sind wir noch in aller Früh an den Bodensee gesprungen, war noch etwas frisch. Und jetzt dürfen wir heute Abend in Bern sein, haben sogar mal das erste Mal Eiger, Mönch und Jungfrau gesehen vom Bundeshaus. Also wirklich wunderbar. Ja, ich möchte auch noch gerne zu Beginn beten. Ja, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diese wunderbare Tage, für diese wunderbare Zeit. Und dass wir uns immer noch hier auch in Freiheit und Frieden versammeln dürfen. All das ist nicht selbstverständlich. Und Herr, du trägst uns mit deiner unendlich großen Liebe. Und du willst uns auch sicher ans Ziel bringen. Und jetzt segne du diesen Abend, schenke mir die richtigen Worte. Und hilf mir bei dem wichtigen Thema Israel, dass ich das auch in die richtige Weise rüberbringe. Amen. Ja, mein Thema heute ist Versöhnung mit Israel. Und ich muss sagen, es ist ja ein großer Segen, dass die GVC Bern auch so auf Israels Seite steht. Aber wenn ich heute so in verschiedene Kirchen und Gemeinden hineinschaue, dann merke ich, dass das Thema Israel oft gar kein Thema ist. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund kann sein, dass es noch nie ein Thema in der Gemeinde war, dass man sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber es gibt auch oft ganz bewusst so, dass die Gemeindeleitung es vermeidet, das Thema Israel anzusprechen. Und zwar aus Angst, dass dann ein Konflikt in der Gemeinde entsteht. Weil sehr oft ist es ja so, dass es Leute in der Gemeinde gibt, die sind sehr stark pro Israel. Und dann gibt es andere, die sind sehr stark pro Palästina. Und sobald man anfängt, über Israel zu reden, kommt es sofort zum Konflikt in der Gemeinde. Und viele Gemeinden haben schon genug Probleme, dass man das nicht auch noch haben will. Und deswegen schweigt man lieber das Thema Israel tot. Aber können wir als Christen das Thema Israel ausklammern? Können wir gegenüber dem Volk der Juden gleichgültig sein? Und ich möchte mal 1. Mose Kapitel 12, diese ganz bekannten Verse lesen, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also vor der Sintflut war ja die gesamte Menschheit verdorben. Aber auch nach der Sintflut haben die Menschen versagt. Und nun beginnt Gott mit einem einzelnen Menschen, mit einem einzelnen Volk, eben mit Abraham und seinen Nachkommen, Geschichte zu schreiben. Und Gott bestimmt ihm ein Land: Geh aus deinem Land in das Land, das ich dir zeigen werde, das Land Kanaan. Und er bekommt die Verheißung, dass er zu einer großen Nation werden soll. Also der erste Grund ist, warum wir uns mit Israel beschäftigen sollen, ist der: Gott hat Israel auserwählt. Und hat Gott Israel auserwählt, weil sie das beste, das heiligste, das besonderste Volk auf der Welt ist? Nein, in 5. Mose 7 lesen wir: Gott hat Israel auserwählt, weil es das geringste ist unter allen Völkern. Hat Gott dich, hat Gott mich auserwählt, weil wir die besten, intelligentesten, schönsten, heiligsten Menschen sind? Nein, im 1. Korinther 1 heißt es: Das Unedle, das Verachtete, das Schwache, das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Also Gott hat Israel auserwählt und es ist seine eigene Souveränität, dass er das tut. Und das müssen wir berücksichtigen. Der zweite wichtige Punkt ist, Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also wenn wir uns nicht mit Israel beschäftigen, dann geht uns ein Segen verloren. Und unser Verhalten gegenüber Israel entscheidet über Segen oder Fluch. Und jeder von euch, der schon einmal in Israel war, der hat sicher diesen Segen erfahren dürfen. Er ist mit Freude wieder aus Israel nach Hause gekommen. Aber es gibt eben auch die andere Seite, dass jemand, wer Israel flucht, dass auch er von Gott verflucht ist. Und es ist interessant, im deutschen Übersetzung steht ja zweimal das Wort fluchen. Aber im Hebräischen werden zwei verschiedene Worte verwendet. Und das erste Wort, das ist ein schwaches Wort, das kann man auch übersetzen mit geringachten oder schmähen. Also das heißt, wenn eigentlich jemand zum Beispiel über Israel schlecht redet, dann kommt das zweite Wort zum Zug und das ist ein starker Begriff, das heißt einen Bann aufrichten. Also wenn ein Mensch schon schlecht über Israel redet, dann richtet Gott einen Bann zwischen diesen Menschen und ihm auf. Also Abraham und seine Nachkommen sind eine Segensquelle für alle Menschen. Und Jesus hat ja auch später gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Und das hat sich natürlich in besonderer Weise aus Jesus erfüllt, aber nach wie vor werden wir auch durch Israel gesegnet. Und ich glaube, es gibt noch einen dritten wichtigen Grund, warum wir gegenüber Israel, gegen dem Volk der Juden, nicht gleichgültig sein dürfen. Weil es unsere Wurzel ist. Können wir eigentlich vergessen, wo wir herkommen? Aus welcher Familie, aus welchem Volk, aus welcher Geschichte? Wir erleben es ja gerade in Europa, dass man sich ganz bewusst von seinen christlichen Wurzeln loslöst. Und das hat ja auch katastrophale Konsequenzen. Gott hat 2000 Jahre Heilsgeschichte mit Abraham und seinen Nachkommen gemacht. Zwei Drittel der Bibel ist auch die Bibel der Juden in hebräischer Sprache geschrieben. Und dürfen wir als Christen vergessen, wo unsere Wurzeln sind? Und nach Römer 11, Vers 7 sind ja wir nur der wilde Ölbaum, der in die Wurzeln und Fettigkeit des Ölbaums Israel eingepfropft wurde. Und deswegen schreibt Paulus, so rühme dich nicht gegen die Zweige, wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Also wenn wir uns von unseren jüdischen Wurzeln lossagen, dann ist das Hochmut, Überheblichkeit. Und ohne Wurzel kann kein Baum stehen, keine Pflanze überleben. Und es ist ja interessant, dass zum Beispiel Hitler versuchte und alles in seiner Macht drangesetzt hat, die jüdischen Wurzeln des Christentums auszulöschen. Es gab in Deutschland sogar ein eigenes Institut, das eine judenfreie Bibelübersetzung herausgegeben hat und judenfreie Gesangsbücher. Und Hitler wollte Jesus zum Arier machen. Und warum war Hitler das so wichtig? Weil Israel nämlich der Zeiger an der Weltenuhr ist. Gott wird seine Heilsgeschichte mit Israel fortsetzen. In Römer 11, Vers 1 heißt, hat Gott etwas sein Volk verstoßen, das sei ferne. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Also Gott will weiter Geschichte machen mit Israel. Und wir erleben es ja im Moment, dass immer mehr sozusagen auch Israel wieder geistliche Bedeutung bekommt und dass einfach auch langsam diese Zeit des tausendjährigen Reiches immer näher kommt. Und der Satan weiß das ganz genau und bekämpft deswegen das Volk der Juden. Das hat schon bei Haman angefangen im Buch Esther, dem es beinahe gelang, das ganze Volk der Juden auszulöschen. Und eigentlich sind alle Wurzeln des Antisemitismus immer satanisch. Aber warum muss ich eigentlich heute überhaupt darüber reden, dass wir als Christen uns mit Israel und mit dem Volk der Juden beschäftigen sollen? Warum muss ich überhaupt darüber reden, dass Israel uns nicht gleichgültig sein kann? Warum haben auch die Juden eine so große Distanz zu uns Christen? Wir wissen es, Jesus war ein Jude, die Apostel waren Juden, alle Schreiber des Neuen Testamentes bis auf Lukas waren Juden. Und Jesus' Zielgruppe war auch ganz klar das Volk, sein Volk der Juden. Er sagte in Matthäus 15, Vers 24, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also zu dieser Zeit war nicht die Frage, bist du Jude oder Christ, sondern es gab Juden, die haben geglaubt, dass Jeschua der Maschiach ist, und andere Juden, die das nicht geglaubt haben. Also es war ein rein innerjüdischer Konflikt. Und so ist es auch falsch zu sagen, die Juden haben Jesus getötet, weil es haben ja viele Juden zuerst an Jesus geglaubt. Aber erst nach dem Einzug von Jesus in Jerusalem und als sich nicht ihre Erwartungen erfüllt haben, dass er das messianische Reich aufrichtet und als auch noch der Hohe Rat das Volk aufgewiegelt hatte, dann kam es plötzlich zum Stimmungsumschwung und sie haben die Hinrichtung von Jesus gefordert. Und es ist so, Jesus wurde von seinem eigenen Volk verworfen und zu Unrecht angeklagt. Aber letztendlich haben das Urteil gesprochen und letztendlich auch das Urteil umgesetzt, die Heiden, die Römer. Und letztendlich sind sowohl Juden als auch wir Heiden schuldig am Tod Jesu. Die Juden waren die Ankläger, aber die Heiden waren die Richter und die Ausführer des Urteils. Und es war ja auch so, dass die Urgemeinde zuerst vor allem jüdisch war. Und es war ja eine große Revolution, dass plötzlich auch Heiden zum Glauben an Jesus gekommen sind. In Apostelgeschichte 10, Vers 45 heißt es, und die Gläubigen aus der Beschneidung gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Doch weiterhin war es auch bei Paulus das Motto, den Juden zuerst. Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jeden Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Und Paulus ging ja immer auf seinen Missionsreisen zuerst in die Synagoge, hat dort verkündet, dass Jeschua der Maschiach ist. Und auch da war es wieder so, dass einige Juden geglaubt haben und andere nicht, aber natürlich auch Griechen und Gläubige aus den Nationen zum Glauben gekommen sind. Ja, und doch gab es auch in der Urgemeinde Konflikte zwischen Juden und Gläubigen aus den Nationen. Vielleicht war es auch für die Juden nicht einfach, plötzlich mit Heiden Gemeinschaft zu haben. Vielleicht waren sie ihnen nicht ganz koscher bezüglich Essen und Reinheitsgebote. Und deswegen kam ja auch in der Urgemeinde von einigen die Forderung, dass auch die Heidenchristen zuerst Juden werden müssten und auch die Gebote halten müssten, bevor sie gläubig werden durften. Aber ich denke auch, die Christen aus den Nationen taten sich mit ihren jüdischen Geschwistern schwer. Die jüdischen Gläubigen waren ja auch den Griechen vom Bibelwissen her weit überlegen, sind natürlich mit der hebräischen Bibel aufgewachsen, haben die ganzen Auslegungen gekannt, Und so kann das auch sehr schnell zu menschlichen Eifersüchteleien gekommen sein. Und dann haben irgendwann mal die Griechen das Gegenargument gebracht: Ja, ihr Juden, ihr habt ja Jesus verstoßen und abgelehnt, und deswegen ist jetzt sozusagen der Segen auf die Heiden übergegangen. Und Paulus stellt ja genau dieses Problem im 11. Kapitel des Römerbriefes klar und sagt ganz klar: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Ja, und dann kam im Jahr 313 die konstantinische Wende. Nun waren die Christen nicht mehr verfolgt. Sie durften ganz offiziell den christlichen Glauben leben. Die Christenverfolgung war beendet. Und im Jahre 380 wurde der christliche Glaube sogar zur Staatsreligion. Und das hat eigentlich zur Haupttrennung zwischen Juden und Christen aus den Nationen geführt. Einerseits spielten nun plötzlich die Juden auch zahlenmäßig keine Rolle mehr im Römischen Reich. Und nun gingen auch die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens immer mehr verloren. Es kam immer mehr zu einer Vermischung zwischen Heidentum und Christentum. Um den Menschen den Wechsel zum christlichen Glauben schmackhaft zu machen, hat man einfach auch so bestimmte heidnische Traditionen übernommen. Es kam zur Heiligenverehrung, zur Marienverehrung, Statuen wurden angebetet und angefertigt. Der jüdische Hintergrund der Feste ging immer mehr verloren. Aus Pessach wurde Ostern und es kam der Osterhase. Und aus Schavuot wurde Pfingsten. Und nun lehnten auch die Juden den christlichen Glauben immer mehr als heidnisch ab. Es entwickelte sich auch eine eigene westlich-christliche Kultur, auch mit einer eigenen Art der christlichen Auslegung. Und dieser Reichtum der jüdischen Auslegungskultur ging immer mehr verloren. Und irgendwann war es für einen Juden soweit, wenn ein Jude zum christlichen Glauben konvertierte, dann hieß es bei den Juden, dass er seine jüdische Identität verliert. Und der christliche Glaube wurde auch zu einer Geburtsreligion. Plötzlich war es nicht mehr so, dass eine persönliche Entscheidung für Jesus, Bekehrung, Taufe und Wiedergeburt notwendig war, sondern war plötzlich von Geburt aus Christ, ob man das wollte oder nicht. Und jetzt kam es aber auch immer mehr zu Judenverfolgung. Man sah die Juden als Ungläubige und Ketzer an. Bereits 160 nach Christus klagten Kirchenväter die Juden des Gottesmordes an. Sie gaben den Juden eine Schuld, eine Kollektivschuld am Tod Jesu Christi. Und das war auch die Grundlage des ganzen Antisemitismus und Antijudaismus bis in die heutige Zeit hinein. Und dann kam eben noch die Ersatztheologie, dass man gesagt hatte, weil das jüdische Volk Jesus abgelehnt hatte, ist nun das neue Volk Gottes, sind die Christen. Und leider blieb es nicht nur bei Worte, sondern die Juden wurden auch immer mehr verfolgt und getötet. Schon 380 nach Christus kam es zu Angriffen auf jüdische Synagogen. 400 nach Christus wurde durch den römischen Kaiser der Bau neuer Synagogen verboten. Juden wurden immer mehr aus den Berufen ausgeschlossen. Und zur Zeit des ersten Kreuzzuges, 1096 nach Christus, kam es in Mitteleuropa zur ersten organisierten großen Judenverfolgung, wo zum Beispiel im Rheinland tausende Juden erschlagen wurden, die nicht zum Christentum konvertieren wollten. Vielleicht verstehen wir, dass das Kreuz für Juden kein Friedenssymbol ist. Und warum manche Gemeinden in Israel auch kein Kreuz in ihren Gemeinderäumen haben. Und überall, wenn man in Städte geht, die eine lange Geschichte hat, kann man Spuren von Judenverfolgung erleben. Letztes Jahr waren wir in Erfurt. Dort wurden 1349 alle Juden in Erfurt getötet oder vertrieben. Man hat ihnen vorgeworfen, die Brunnen vergiftet zu haben und am Ausbruch der Pest schuldig zu sein. Also Verschwörungstheorien, die bis heute aktuell sind, und die Juden werden für alle Probleme der Welt verantwortlich gemacht. Erfurts berühmtester Student war ja Martin Luther. Und mit der Reformation wurde ja das Evangelium und auch die Bibel wieder neu entdeckt. Und das wäre ja auch die große Chance gewesen, das Verhältnis zu den Juden zu reformieren. Und 1523 brachte Luther die Schrift heraus, dass Jesus Christus ein geborener Jude ist. Und diese Schrift, die war noch judenfreundlich. Er verurteilte dort die Zwangsmissionierung der Juden. Er setzte sich für gewaltfreie Judenmission ein. Die Christen sollten sich gegenüber den Juden vorbildlich verhalten. Und er erwartete, dass durch die Verkündigung des Evangeliums aus den Juden überzeugte Christen werden könnten. Doch diese Erwartungen Luthers haben sich nicht erfüllt. Und dann kam ein harter Kurswechsel. 20 Jahre später, 1543, kam seine hasserfüllte Schrift heraus von den Juden und ihren Lügen. Und er forderte darin die Obrigkeit auf, ihre Synagogen zu verbrennen, ihre Häuser zu zerstören und sie wie Zigeuner in Ställen und Scheunen wohnen zu lassen, ihren Rabbinern das Lehren bei Androhung der Todesstrafe zu verbieten, ihnen Geldgeschäfte zu verbieten, all ihr Bargeld und ihren Schmuck einzuziehen. Eine Forderung, welcher Hitler später allzu gern nachkam, und er konnte sich noch auf den großen Reformator Luther beziehen. Und mit dem Holocaust und 6 Millionen getöteten Juden wurde dann der absolute Tiefpunkt in dem Verhältnis zwischen Juden und Christen erreicht. Ja, viele Christen heute distanzieren sich von Antisemitismus und Antijudaismus. Aber oft findet man bei Christen den sogenannten Antizionismus. Das ist eine Kritik am Staat Israel bezüglich der Vertreibung und Behandlung der Palästinenser. Aber es ist wichtig zu verstehen, als Theodor Herzl 1896 sein Buch Der Judenstaat geschrieben hat, dann geschah das nicht aus religiösen Motiven, auch nicht aus nationalistischen Motiven, sondern Herzl hat glasklar erkannt, dass das jüdische Volk unter den Nationen niemals in Frieden und Sicherheit wohnen kann. Und deswegen hat er eine jüdische Heimstätte für sein Volk gefordert. Also wenn wir diese unglaubliche Geschichte und das, was alles an Leid geschehen ist, sehen, müssen wir eigentlich fragen, ist Versöhnung zwischen Juden und Christen überhaupt noch möglich? Und ich denke, ja, sie ist möglich. Und dazu müssen wir Christen zuerst einmal aus unserer Gleichgültigkeit heraus aufwachen. Wir müssen uns mit dem Thema Israel auseinandersetzen, auch mit der Geschichte der Entstehung des Staates Israel, uns auch mit der aktuellen Situation in Israel beschäftigen und das nicht nur aus einer Quelle, sondern möglichst aus verschiedenen Quellen. Und das Allerbeste ist natürlich, nach Israel zu reisen und sich selber ein Bild zu machen, wenn das wieder möglich sein sollte. Und du wirst in Israel auf alle Fälle großartige Menschen kennenlernen, die natürlich auch sehr direkt sein können, aber auch interessant, lebendig, humorvoll, intelligent. Und das sowohl unter Juden als auch Araber. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir in dieses Land reisen, dann müssen wir auch zuerst einmal unsere vorgefertigten Meinungen daheim lassen und lernen, einfach mal zuzuhören. 2019 haben wir so eine Leiterreise gemacht und da haben wir den messianischen Pastor Evan Thomas in Netanya besucht und er hat gesagt, respektiert, dass ihr in einem Land mit einer langen Geschichte seid. Glaubt nicht, alle Antworten zu kennen, sondern lernt zuerst einmal zuzuhören. Und das ist ganz wichtig in diesem konfliktträchtigen Land. Ist es auch schädlich, wenn wir uns zu sehr auch auf eine Seite schlagen? Also wenn jemand mit einer 100% pro Israel und einer 100% oder 100% pro Palästina Einstellung dorthin kommt, dann gießt er nur mehr Öl ins Feuer und trägt zur Trennung bei. Es ist wichtig, dass wir eine klare Meinung haben, dass wir gut informiert sind. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass im Orient nie etwas einfach ist. Also Israel ist so unendlich vielschichtig. Da gibt es noch die Pioniergeneration aus der Arbeiterpartei, die ja oft selbst nicht gläubig waren, die Israel aufgebaut haben. Dann gibt es ganz viele verschiedene Richtungen von gläubigen und strenggläubigen Juden. Dann kommen noch die Juden aus den unterschiedlichsten Kulturen, aus unterschiedlichsten Sprachen, aus Europa, aus dem Orient. Viele kommen aus Russland oder sogar aus Äthiopien. Und heute wächst auch in Israel eine völlig neue Generation heran. Junge Menschen, die eigentlich auch so leben wollen wie die anderen jungen Menschen in der Welt, ohne religiöse Einschränkungen und die oft auch eher atheistisch oder fernöstlich Religionen da irgendwo eingestellt sind. Und wäre das nicht schon kompliziert genug, dann gibt es dort noch Ägypter und Drusen und Christen und Menschen aus allen Nationen. Wie können wir eigentlich in diesem explosiven, chaotischen Pulverfass zur Versöhnung zuerst einmal zwischen Juden und Christen beitragen? Wir haben es gehört, wer Israel segnet, der wird gesegnet sein. Auch wenn die Juden durch uns Christen so viel Leid erfahren haben, auch wenn sogar viele christliche Kirchen heute noch den Staat Israel verurteilen, es wird in Israel ganz klar positiv wahrgenommen, dass es Christen gibt, die Freunde Israels sind. Und natürlich auch die vielen christlichen Touristen bringen viel Geld ins Land. Das merken auch im Moment natürlich auch das Land sehr stark. Es gibt viele christliche Werke, die Projekte und soziale Werke in Israel unterstützen. Und vor allem geben auch immer wieder Christen den Juden Zeugnis, dass sie das Volk Israel lieben. Und wir müssen uns das vorstellen, so ein winziges Land, das von einer feindlichen Übermacht umgeben ist, wo viele eigentlich nur das Ziel haben, die Juden ins Meer zu treiben und den Staat Israel zu vernichten. Ja, wo oft viele Staaten das Volk Israel einseitig verurteilt, ist jeder Jude für jemand dankbar, der ein Freund Israels ist und der an seiner Seite steht. Aber es gibt auch noch eine weitere hochinteressante Entwicklung in Israel. In Hesekiel 37 beschreibt Hesekiel ja diese gewaltige Vision. Er sah, wie sich die Gräber öffneten, wie die toten Knochen herauskamen, das ist ja das Volk Israel, wieder lebendig wurden, die Knochen rückten zusammen, sie bekamen Sehnen, Fleisch und sie bekamen wieder Odem in den Leib eingehaucht. Und auch das erleben wir wieder, Gott gibt seinen Geist in das Volk Israel hinein. Und er gab ja auch die Verheißung, dass er sein Volk wieder in das Land Israel bringt. Und mit dem Entstehung des Zionismus, auch mit den Einwanderungswellen, begann diese Vision Hesekiels Wirklichkeit zu werden. Der Staat Israel kam wieder zu neuem Leben. Aber zeitgleich gab es auch eine geistliche Wiederbelebung. Schon 1809 kamen zum Beispiel in London Juden zum Glauben an Jesus. Aber was besonders war, diese Juden waren nun nicht bereit, ihre jüdische Identität aufzugeben. Und es entstand etwas, was wir heute als messianische Juden bezeichnen. Juden, die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist, die aber eben weiterhin auch in ihrem jüdischen Glauben und ihren jüdischen Traditionen und in den jüdischen Festen verwurzelt sind. Und das ist auch ganz wichtig für orthodoxe Juden zu sehen. Wenn ich als Jude gläubig werde an Jesus, dann widerspricht das nicht der Tora. Und mit diesen messianischen Juden kam es auch wieder zu einer Wiederbelebung der Urgemeinde. Dieser Pastor Evan Thomas, der in Netanya lebt, dieser jüdische Pastor, der kam ja vor 40 Jahren, 1980, aus Neuseeland nach Israel. Und damals war die Gemeindelandschaft in Israel sehr überschaubar. Also er wusste, es gab ungefähr 300 messianische Juden in Israel. Und inzwischen weiß man, dass es circa 30.000 messianische Juden in Israel gibt. Also wir erleben in Israel Erweckung. Natürlich kommen auch viele gläubige Juden jetzt aus Russland oder aus Äthiopien, die dort diesen Glauben mitbringen. Und es gibt natürlich auch viel Verfolgung und Widerstand unter den orthodoxen Juden. Und ich glaube, dass es sogar unter den Orthodoxen noch viel mehr gibt, die an Jesus glauben, die aber aus Furcht vor ihrem, ja, von ihrer Familie das geheim halten. Und ich denke wirklich, dass wir Erweckung erleben in Israel und dass Gott auch die 144.000 bereitet, die Versiegelten aus allen Stämmen Israels, die einmal in der Trübsalzeit die Welt evangelisieren sollen. Ja, leider gibt es auch Christen, die sich mit messianischen Juden schwer tun. Also die haben jetzt nichts gegen Israel, die haben auch nichts gegen Juden, aber sie sagen, Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also ihre Idee sagt, wenn du jetzt als Jude zum Glauben an Jesus kommst, dann bist du ein Kind Gottes, bist in Christus und dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, ob du Jude oder Nicht-Jude bist. Weil Jesus hat ja schließlich aus beiden eins gemacht, etwas Neues gemacht. Und es ist so, im Himmel wird es keine Unterscheidung geben zwischen Mann und Frau. Da wird es auch keine Unterscheidung mehr geben zwischen Sklave und Freie, das wird es dort nicht mehr geben. Aber gibt es auch im Himmel keinen Unterschied mehr zwischen Israel oder nicht? In Offenbarung 4, Vers 4 heißt es, und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste. Und viele Ausleger sehen diese 24 Ältesten als 12 Vertreter aus dem Stamme Israels und 12 Vertreter aus den Nationen. Aber was ist nun mit der weltlichen Stellung? Und übrigens noch in Offenbarung 21 steht auch von der großen hohen Mauer, die 12 Tore hat, und an diesen Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Also auch im Himmel ist die Bedeutung Israels nicht aufgehoben. Aber was ist nun mit der weltlichen Stellung? Spielt es in der weltlichen Stellung oder auch im Neuen Testament keine Rolle mehr, ob du Mann oder Frau bist? Nein, Gott behält die Schöpfungsordnung bei. Mann und Frau sind unterschiedlich und sie haben auch unterschiedliche Aufgabe und unterschiedliche Stellung. Und auch das Neue Testament lehrt, dass ein Sklave Und auch wenn es ein Herr gläubig ist, der deswegen nicht automatisch frei ist, sondern er sich nach wie vor seinem irdischen Herrn unterordnen soll. Und deswegen ist auch die Stellung der Juden nicht aufgehoben. Und wir wissen ja, dass gerade auch im tausendjährigen Reich Gott wieder Heilsgeschichte werden, machen wird mit Israel. Und nach der großen siebenjährigen Trübsalzeit wird ganz Israel errettet werden und zum lebendigen Glauben kommen. Jesus Christus wird sein messianisches Reich auf dieser Erde aufrichten, und zwar in Jerusalem, das zum Zentrum der Welt wird. Der dritte Tempel wird in Jerusalem errichtet werden, und alle Völker werden Jahr für Jahr nach Jerusalem hinaufziehen. In Jesaja 2, Vers 3 heißt es: Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinem Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Wir haben dieses Jahr auch einen Schweizer Ableger des Philippusdienstes gegründet. Ich habe ja gesagt, dass wir mit Eva letztes Jahr 2019 auf einer Leiterreise waren, wo wir so verschiedene Projekte besichtigt haben. Und da hat es uns der Herr aufs Herz gelegt, dass wir da auch einen Zweig in Israel machen sollen. Und dieser Philippusdienst, der wurde 1998 gegründet, mit dem Ziel, ein Segen für Israel zu sein. Und der Name des Philippusdienstes kommt von dem Apostel Philippus, der in Johannes 1, Vers 45 den Nathanael findet und zu ihm spricht: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Also könnte man sagen, ein messianischer Jude hat damals diesen Nathanael zu Jesus geführt. Und dieser Philippusdienst, der setzt sich auch leidenschaftlich für Versöhnung im Heiligen Land ein. Einerseits für Versöhnung zwischen Juden und Deutschen, auch aus dem Hintergrund des Holocaustes, aber ganz allgemein auch Versöhnung von Juden und Christen aus den Nationen. Und speziell auch aus Versöhnung oder für Versöhnung zwischen messianischen Juden und arabischen Christen. Und wir haben im April letztes Jahres auch Christen in Bethlehem besucht. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich überhaupt in Bethlehem in den palästinensischen Gebieten war. Und mir wurde mir etwas bewusst. Ich war oft in Israel, aber ich habe überhaupt keinen Blick gehabt für unsere arabischen Geschwister dort im Heiligen Land. Und ich denke, das ist ganz wichtig, auch wenn wir da vielleicht nicht in allen einer Meinung sind, es sind unsere Geschwister und es gibt auch immer mehr Araber, die jetzt auch einen Blick haben und Versöhnung und zusammenarbeiten mit messianischen Juden und damit auch Brücken bauen und ein sehr starkes Zeugnis sind. Ich habe jetzt auch im letzten Freund und im aktuellen Freund noch einen Artikel geschrieben, wo über diese Arbeit berichtet ist. Und dieser Philippusdienst unterstützt eben auch Projekte in Israel oder Gemeinden und in autonomen Gebieten, Kinderarbeit und Jugendarbeit, wegen welcher vor allem auch diese Vision der Versöhnung mittragen. Und ich fand es auch sehr eindrücklich, dass dieser Pastor Evan Thomas gerade in der Corona-Zeit auch einen Spendenaufruf an alle Christen gemacht hat und gesagt hat: Ja, auch wir in Israel sind sehr stark durch diese Corona-Krise betroffen. Aber er hat jetzt nun aufgefordert, nicht für die Juden in Israel zu spenden, sondern für seine palästinensischen Geschwister, die noch viel härter jetzt durch diese Grenzschließungen betroffen sind. Und ich denke wirklich, das ist gelebte Geschwisterliebe. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir leben in einer unglaublichen Zeit. Wir dürfen wirklich Augenzeugen sein, wie sich deine biblischen Prophezeiungen, Prophetien vor unseren Augen erfüllen. Und Herr, du belebst dein Volk wieder, du gibst auch deinen Geist in deinem Volk und du zeigst auch deine Liebe, dass jetzt auch wieder Versöhnung auch stattfinden darf in dieser schwierigen Geschichte, in diesem schwierigen Land. Und Herr, lass uns doch alle auch ein Segen für Israel sein, auch ein Segen für unsere Geschwister in diesem heiligen Land. Und lass uns auch hier schon etwas von diesem tausendjährigen Friedensreich erleben. Herr Jesus, komme bald. Amen. Ja, es ist schon unglaublich, wenn wir das uns vorstellen. Vor 4000 Jahren hat Gott den Abraham berufen, hat ihn gesegnet und aus dieser Segenslinie ist Jesus Christus gekommen und wir dürfen heute in diese Segenslinie eintreten. Und das ist so ein Geschenk, das ist unglaublich. Und wir hoffen, dass wir auch bald wieder mal nach Israel kommen können. Also die El Al schuldet uns noch einen Flug, wenn wir nicht durchfliegen können. Und sobald die Grenzen aufgehen, wollen wir wieder nach Israel gehen, Israel segnen und diese wunderbaren Menschen auch dort besuchen. Ich möchte noch zum Abschluss den Segen sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr so lasse dein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und jeder, der noch nicht in dieser Segenslinie steht, der noch nicht diesen Frieden hat, komm doch zu Jesus. Nimm ihn in dein Herz auf. Gib ihm auch all deine Sorgen, auch all deine Lasten, auch all deine Sünden, auch wenn du lau und lasch geworden bist, Herr. Und mach einen neuen Anfang mit dem Herrn Jesus Christus. Er will dich segnen, er will dich segnen. in diese Segenslinie des Ölbaums hineinnehmen. Amen. Eine wunderschöne Woche.